brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald.
Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind.
Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über ein großes Thema, das die Marketingbranche stark beschäftigt. Die Zukunft der Agenturen. Erfolgreiche Markenführung entsteht aus dem Zusammenspiel von drei Faktoren. Glaubwürdige, relevante Leistungsversprechen, starke, distinkte Signale und effektive Touchpoints. Klingt auf einer Folie super, ist in der Praxis aber hochkomplex. Und genau hier kommen Agenturen ins Spiel. Nicht als reine Umsetzer, sondern als Mitarchitekten eines Markensystems. Strategieberatungen schärfen das Leistungsversprechen und helfen der Organisation, es als Leitstern zu etablieren. Design- und Kreativagenturen übersetzen das Versprechen in Signale, die die Marke in Sekundenbruchteilen wiedererkennbar macht und deren Botschaften im Kopf haften bleiben. Media, Activation und Performance-Agenturen entscheiden, wo Markenkommunikation stattfindet, welche Touchpoints, Sichtbarkeit, Relevanz und Wirkung liefern. Und Content, Social, Creator und PR und sonstige Formen der Spezialagenturen prägen taktisches Tempo, Tonalität und kulturelle Anschlussfähigkeit. Wenn wir jedoch ehrlich sind, viele Marken scheitern nicht an fehlenden Ideen oder zu wenig Effizienz in einzelnen Bereichen, sondern daran, dass dieses System nicht zusammenklickt, insgesamt nicht effektiv wirkt. Und Agenturen sind oft die Instanz, die da entweder Ordnung reinbringt oder das Chaos einfach hübsch brandet. Die Agenturwelt selbst steht dabei gerade mitten in einer Disruption. Neue Technologien, KI, höhere Kundenerwartungen, neue Einkaufslogiken und ein Vergütungsmodell Zeit gegen Geld, das sich anfühlt wie aus dem letzten Jahrhundert und immer mehr Agenturen auch in Schwierigkeiten bringt. Wie der Weg nach vorne aussieht, wie die Zusammenarbeit zwischen Kunden und Agenturen besser klappen könnte, damit für beide Seiten mehr dabei rauskommt und vor allen Dingen die Marken davon profitieren. Darüber spreche ich heute mit Kim Alexandra Notz. Kim ist CEO und Partnerin der Hamburger Agenturgruppe KNSK, einer der profiliertesten, unabhängigen Kreativadressen dieses Landes, mit dem Motto Bold Leaps Safely Landed. Ein attraktives Versprechen, also große Sprünge mit sicherer Landung. Sie verantwortet dort Kreation und Strategie. Darüber hinaus sitzt sie im Vorstand des GWA, des Gesamtverbands Kommunikationsagenturen, und beschäftigt sich dort intensiv mit der Frage, wie sich das Produkt Agentur weiterentwickeln muss. Mit dem Podcast What's Next Agencies hat sich eine einzigartige Perspektive erarbeitet. In inzwischen über 170 Gesprächen mit Agenturchefs, Kreativen, Strategen und Markenverantwortlichen kartiert sie die Branche im Umbruch. Neugierig, analytisch und mit einem feinen Sensorium für kulturelle Verschiebungen. Und genau deshalb habe ich Sie eingeladen und freue mich sehr auf dieses Gespräch. Kim, herzlich willkommen bei Markenkraft. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Olaf. Wenn du das so vorliest, dann fühlt sich das nach 10 gemeinsamen Episoden an. Insofern bin ich gespannt, wohin uns die Energie heute gemeinsam führt. Freue mich sehr auf das Gespräch mit
sehr,
dir.
Sehr schön. Ja, wir verdichten das einfach. Wir folgen Energie vor Tagesordnung, habe ich gerade angekündigt. Und wir haben aber sehr interessante Themen. Und ich glaube, dass ich mit dir auch da einen Gesprächspartner habe, der da etwas Licht in den Nebel bringen kann. Aber
hoffen
ja,
wir es mal.
Wir schauen. Wir gucken jetzt erst, wir starten jetzt erstmal mit dir, weil etwas, was ich ganz oft in diesem Podcast immer sage, hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und ihr seid auch eine Agenturmarke mit KNSK. Und deshalb interessiert mich einfach ein bisschen zu erfahren, wer bist du? Das heißt, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Und vielleicht die Einstiegsfrage, die ich immer stelle, womit hast du dein erstes Geld verdient?
Okay, ja, das bringt einen zum Nachdenken. Also vielleicht wirklich, wir starten am Anfang. Also ich bin Hamburgerin, bin wahrscheinlich in dritter Generation. Das ist in Hamburg wichtig, das erzählt man sich
immer. Also nicht zugereist?
Ich bin nicht zugereist, nicht zugezogen. Ich war schon immer Hamburgerin, habe nur mal einen kleinen Madrid-Abstecher gewagt. Das Heimweh war aber so groß, dass es mich zurückgezogen hat in die Stadt. Ich habe hier studiert, Ausbildung gemacht und bin eigentlich gar nicht in der Werbebranche sozialisiert worden. Also meine erste Station war ein Verlag, da habe ich gelernt, war lange Jahre dort. Bin dann in die Unternehmensberatung gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste mal die große weite Welt kennenlernen, ein Leben aus dem Koffer führen, viele Flüge bestreiten und Meilen sammeln. Damals war das irgendwie noch ein Ding.
Das morgens war, um 6 am Gate
irgendwie
sitzen.
Sehr cool. Mhm. Genau, montags immer dieselben traurigen Gestalten sehen wie Freitagabend, die dann wieder zurückfliegen und so. Das war dann für 3 Jahre mein Leben in der Unternehmensberatung. Aber auch das hat irgendwie Spaß gemacht und war interessant. Das war eine ganz eigene, ungewöhnliche Welt.
Was war dein Hintergrund? Also was war das für eine Art von Beratung, die du da gemacht hast?
Also ich habe BWL studiert und das war die Beratung EY. Damals hieß sie noch Ernst & Young. Und wir haben finanzprozessnahe Beratung gemacht. Nichts von dem, was ich heute mache. Aber ich glaube, am Ende hat es doch ein bisschen was gebracht, wenn es um Projekte und Kundenberatung geht. Und am Ende auch irgendwie in Menschen einzufühlen. Also das war kein unnötiger Step, aber vielleicht ein ungewöhnlicher. Gewöhnlicher auf jeden Fall. Und bin dann, damals gab es eine Stellenausschreibung, da hat der Finanzvorstand eines Verlags eine Referentin gesucht. Dann habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich toll, weil dann kombinierst du die Dinge irgendwie, ich sag mal, die finanzökonomische Sicht. Du bist wieder im Verlag, du bist als Referentin des Vorstands an strategischen Projekten dran. Und das, was mich schon immer umtrieb, war, dass ich unfassbar schnell Langeweile bekam in den vorhergehenden Positionen. Und ich hatte das Gefühl, da könnte es sein, dass kein Tag wie der andere ist, was auch stimmte. Es war kein Tag wie der andere. Es war wirklich ganz vielfältig und spannend. Und da bin ich dann 3 Jahre gewesen, bevor ich Verlagsleitung in einer der Tochtergesellschaften war.
Ja, ach spannend. Und was hatte ich dann in das Agenturgeschäft reingeholt? Klar, Hamburg ist natürlich ein großer Agenturstandort. Du kanntest wahrscheinlich viele Leute, die auch in Agenturen arbeiten. Aber wie ist dann gekommen, dass du beruflich in die Agenturwelt kamst?
Ja, pass auf, das ist witzig, weil eigentlich kennt sich ja die Agenturwelt. Ich kannte aber niemanden. Ich kannte nicht eine Person, die in einer Agentur gearbeitet hat, außer dass ich mein Schülerpraktikum damals in irgendeiner Agentur gemacht habe, von der ich noch nicht mal heute mehr sagen kann, wie sie damals hieß. Aber ich kannte wirklich niemanden. Und ich sag mal, der Einstieg war die Gründung der eigenen Content-Marketing-Agentur. Die habe ich damals mit Manfred Bissinger gegründet, ein journalistisches Hamburger Urgestein. Der hat damals die Wochenzeitung Die Woche gegründet, die er als, ich sag mal, als Pendant zur Zeit eben auch positioniert war. Und ihn habe ich damals über den Verlag und die gemeinsame Zusammenarbeit im Corporate Publishing, so hieß das, was heute Content-Marketing ist, kennengelernt. Das haben wir gemeinsam gemacht bei einigen Kunden, die er beraten hatte damals. Er war damals schon Anfang 70, hat sich dann mit dem Verleger über die Jahre so ein bisschen auseinandergelebt und hatte dann das Gefühl, Mensch, das, was ich hier für den Verlag mache, das kann ich doch eigentlich auch so machen, als Selbstständiger und Unternehmer. Und dann hat er mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihn auf dieser Reise zu begleiten als seine unternehmerische Partnerin, um mit ihm dieses Startup zu gründen. Und ich glaube, wir waren das seltsamste Gründerpärchen der Welt. Also ich war 32, Manfred Bissinger war 72.
Aber dann durchschnittlich und, 50. Und ich habe mal gelesen, statistisch, ja, die erfolgreichsten Startups sind die, wo die Gründer um die 50 sind. Weil man denkt immer, das sind so die jungen Flipper, die flippigen Typen an den Kickern. Ja, das sind die auch häufig, aber nicht die, die sich durchsetzen.
Also. Witzig. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Plus die Tatsache, dass wir natürlich aus vielerlei Hinsicht auch sehr divers waren, sowohl vom Background als auch im Geschlechtsbezogen, vom Alter her. Also ich glaube, die Prägung, all das war eigentlich eine sehr, sehr gute Kombi. Und Manfred Bissinger war damals mit den Gründern von KNSK, insbesondere mit Werner Knopf, sehr eng befreundet, der damals viele Kampagnen für ihn machte, als er noch auf Verlagsseite war. Und dann hat Werner gesagt, Mensch, Manfred, du kannst dich doch nicht mit Anfang 70 jetzt in so eine Garage mit der Kim Notz hocken. Also ihr müsst hier bei uns in der Agentur sitzen, ihr kriegt ein ordentliches Büro, ihr bekommt die Konferenzräume, wir machen euch ein Logo und eine Website. Und so war irgendwie die unternehmerische Freundschaft zu KNSK geboren. Und so war dann auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Tür geöffnet für mich, in diesen Bereich mit reinzuschnuppern. Wenngleich wir uns am Anfang einfach sehr auf unsere kleine Startup-Welt fokussiert haben, die dann auch wuchs und irgendwann 30 Mitarbeitende hatte mit Fokus auf Content-Marketing. Und um die Geschichte des Einzugs in die Werbewelt sozusagen abzuschließen, irgendwann sagten dann die beiden KNSK-Gründer, Werner Knopf, Detmar Kapinski, Mensch, unsere Kunden fragen die ganze Zeit nach Content-Marketing und ständig kommt das Thema auf. Es nervt ja auch so ein bisschen, weil das waren beides irgendwie Werber, die große Kampagnen und Filme und Out-of-Home gewohnt.
Dieses Content-Zeugs, da fragen die Leute immer öfter nach.
Dieses lästige Content-Zeugs. Ich erinnere noch irgendwie dieser Spruch, das ist doch wie Fummeln unter der Bettdecke. Sieht doch gar keiner irgendwie. Und das fanden die absurd, aber interessant. Und so bin ich dann ab und an mit den beiden mitgefahren, habe die Kundentermine wahrgenommen. Und als das sich so über die Jahre entwickelte, fragten die beiden mich irgendwann, ob ich mir vorstellen könnte, die Generationennachfolge anzutreten, weil keines ihrer Kinder in die Agentur wollte, die Agentur übernehmen wollte. Und sie hatten ja damals schon mal an BBDO verkauft und sind, glaube ich, die einzige inhabergeführte Agentur, die sich verkauft und dieselben Personen wieder diese Agentur zurückgekauft haben, weil sie festgestellt haben, es ist nicht unser Biotop.
Und unser Baby geht gerade ein. Das ist ja so sehr schmerzhaft für Gründer, ne? Die dann sehen.
Auch ich glaube, die haben davon auch sehr profitiert. Aber ich glaube, irgendwann hatten die dann auch genug und haben gedacht, Mensch, das können wir doch eigentlich wieder für uns selber machen. Da haben sie mich im damals 7. Monat gefragt, ich war im 7. Monat meiner Tochter schwanger, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch perspektivisch CEO von KNSK zu werden und die Mehrheit an der Agentur zu übernehmen.
Klar, meine Assistentin also ist schon gerade in der Mache. Natürlich mache ich das. Ja. Ich schaffe ja schon gerade hier Nachwuchs.
Genau. Genau, also von daher, das war vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich glaube, das Gute war, dass ich damals nicht allzu lange darüber nachgedacht habe. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch, ich bin bauchgefühlsgetrieben und spontan und habe Ja gesagt, habe es nie bereut, ist eine wilde Zeit seitdem, aber sehr schön. Und was vielleicht dazu passt, ich kannte wirklich niemanden und das unterstreicht vielleicht auch nochmal der Gedanke, in meiner ersten Woche habe ich mir ein Word-Dokument genommen, habe alle Agenturen aus Deutschland abgesurft über ihren Website-Auftritt und habe mir aufgeschrieben, welche Agenturen es eigentlich gibt, was die so anbieten, wer das Management ist, was ihre Positionierung ist und ihr Claim, weil ich mir das wirklich erschließen wollte. Ja. Dieses,
aber super, ne? Klassische also Unternehmensberatung. Erstmal Analyse. Klar. Wir machen erstmal eine Marktanalyse, ja. Wir sammeln erstmal die Fakten, evidenzbasiert und dann schauen wir, was wir tun. Genau. Was ja klassisch in Agenturen jetzt nicht so weit verbreitet war für eine sehr lange Zeit. Jetzt gerade kommt das Begriff evidenzbasiertes Marketing sehr stark und ich glaube, viele machen sich Gedanken, dass sie ein bisschen mehr davon brauchen und das Spannungsfeld, was daraus entsteht, das werden wir gleich besprechen, aber super spannend. Und dann bist du ja auch direkt aktiv geworden, auch in Verbänden, ne? Also GWA hast dich engagiert und dann ist auch dieser Podcast entstanden, den ich von Stunde Null an auf dem Schirm hatte und den ich auch sofort bewundert habe. Ich fand das klasse, das Thema, weil es so spitz ist und sehr, sehr klar positioniert. Wie ist das dazu gekommen?
Ich glaube, Vater der Idee, ohne dass er weiß, dass er es ist, ist Benjamin Minack gewesen. Er war damals Präsident des GWA und ich war relativ frisch in dieser Rolle hier und irgendwann schrieb er mir eine Mail und meinte, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee in Berlin treffen? Ich habe da eine Frage. Und er fragte dann auch, ob ich mir vorstellen könnte, in den Vorstand des GWA zu kommen. Ich hatte bis dahin mit dem Verband keine Berührungspunkte, außer dass wir Mitglied waren. Und ich dachte, das ist sicher eine gute Sache, hatte da aber noch nicht viel Berührungspunkte. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, was muss ich denn da können? Was muss ich denn da wissen? Für welches Thema denn überhaupt? Und Benjamin sagte damals, ja, ihm schwebt ein neues Ressort vor, die Zukunft der Agenturen. Ich sage, das ist ja ein tolles Ressort, das finde ich spannend, aber ich habe ja gar keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht. Ich bin ja selber gerade erst hier so reingepurzelt. Und dann sagt Benjamin, das ist gar nicht schlimm, das ist vielleicht sogar ganz gut so. Und ich habe das damals mit zwei tollen Kolleginnen gemacht, mit Isabel Schnellbügel und Franziska Dürl. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir eigentlich machen? Und ich hatte dann den Gedanken zu sagen, was ich machen kann, vielleicht auch aus dieser journalistischen Prägung heraus und dem Content-Fingerspitzengefühl. Ich hätte Lust, mit Menschen zu sprechen, die es viel besser wissen als ich, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven einen Blick auf die Zukunft der Agenturen zu werfen. Denn meine große Überzeugung ist, es gibt ja gar nicht die eine Zukunft, sondern es gibt ganz viele Zukünfte, die ja letztlich auch zu Strukturen und Zielen und Menschen passen müssen. Und so entstand damals die Podcast-Idee. Wir pitchten dann den Gedanken vor dem GWA-Vorstand und die fanden das auch eine gute Idee. Und so bin ich dann gestartet. Die erste Folge habe ich noch live aufgenommen und dann kam Corona. Und ab dem Moment habe ich einfach nur ganz viele Menschen remote in meinem kleinen Remote-Aufnahmestudio getroffen. Und den Podcast, der hat mich dann so ein bisschen durch die Pandemie getragen. Wahnsinnig viele Menschen kennengelernt und wie du sagst, sehr viele Perspektiven auch eingenommen. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Wir haben diese Frage, wofür habe ich eigentlich mein Geld ausgegeben?
Da wäre ich gleich noch drauf zurückgekommen, aber wir können trotzdem jetzt abfackeln. Gerne. Ja. Aber nee, ganz kurz zu dem Podcast, weil ich finde, das ist ja ein genial eigentlich, ein Fortbildungsprogramm auch für dich. Einfach sozusagen als ja neutral, so mit so einem Art auch so Welpenschutz. Ich weiß ja gar nicht, worum es hier geht. Erzähl's mir doch mal. Und du kitzelst auch in diesen Folgen und ich möchte ihn hier ganz wärmstens empfehlen. Also ich finde es einen hervorragenden Podcast, auch inhaltlich. Also ich finde es eines der besten im deutschsprachigen Raum. Deshalb alle meine Hörer, schaut mal bei What's Next vorbei. Genau, also dann bist du da reingegangen und hast dir praktisch dein eigenes Fortbildungsprogramm verpasst. Was aber irre ist, dein Atem. Also wir sprechen hier über 170 Folgen. Hast du da jetzt ein Redaktionsteam dahinter? Wie ist das organisiert? Also nur von Podcaster zu Podcaster, wir sind unter uns. Also
ich frage für einen Freund. Nee. Genau, also tatsächlich ist es so, dass ich mir die Gäste überlege, rauspicke, sie, wie soll ich sagen, das Schicksal mir in die Arme treibt. Manche sich irgendwie auch proaktiv melden mit guten Thesen und Ideen. Das heißt, das entsteht aus eigenen Interessen, aus Zusammenkünften, aus spontanen Punkten, die sich ergeben. Und ich habe tatsächlich ein wunderbares Team, das mich dabei unterstützt, die Folgen zu schneiden, die Tonqualität zu bringen und so weiter. Aber wen ich treffe und was ich die Personen frage, das liegt nur bei mir. Da wende ich auch wirklich einiges an Zeit auf, weil mir das total wichtig ist. Und ich habe auch das Gefühl, die Authentizität des Podcasts lebt davon, dass man nicht so skriptete Leitfragen da liegen hat und die dann abarbeitet, sondern wirklich selber Interesse hat an dem. Weil, wie du es schon sagst, für mich ist es nicht nur so, dass ich tolle Leute kennenlerne, sondern wirklich auch das aufsauge wie ein Schwamm, weil ich das unfassbar interessant finde. Nicht, weil ich alles hier anwenden würde, das würde gar nicht gehen bei uns in der Agentur, aber meine Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsführung, die gucken schon immer ganz bange, wenn wir uns montags zur Geschäftsführungsrunde treffen.
Da kommt schon wieder eine neue Idee.
Mit welcher Idee kommt sie denn diesmal wieder? Ja. Jetzt müssen wir sie wieder einfangen. Ja, insofern, das ist mein Schicksal, aber das ist ein gutes Schicksal.
Ja, danke. Also weil darauf wollte ich hinaus, ich wollte nämlich dir ein Kompliment machen, dass es nicht geskriptet wirkt. Und das ist ganz wichtig, weil ich kenne auch so Podcasts, wo der Sprecher mit hervorragender Stimme und perfekter Intonation Dinge sagt, wo man sofort spürt, der weiß überhaupt nicht, wovon er da spricht. Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall. Super, deshalb nochmal zurück zu der übersprungenen Frage. Was war denn das erste Geld, womit du verdient hast? Also was du verdient hast in Hamburg, als du da aufgewachsen bist?
In Hamburg, genau, als Hamburger Dern. Ich bin mit 18 ausgezogen. Damals ging ich noch zur Schule und hatte das Abitur noch nicht gemacht. Ich wollte aber unfassbar gern mit meinem damaligen Partner zusammenleben. Wir haben uns eine 50 Quadratmeter Wohnung gegönnt.
Den hast du nicht Partner damals genannt, oder?
Und Nein, nein, nein.
Das war dein Freund.
Okay. Genau. Und der, meine Eltern haben gesagt, naja gut, wenn du so frühzeitig ausziehen willst, dann musst du das irgendwie alleine bestreiten. Das heißt, ich habe kein Geld bekommen, sondern musste das selber organisieren. Dann habe ich gesagt, na gut, unten im Erdgeschoss der Wohnung ist ein Sparmarkt. Und dann setze ich mich einfach an 3 Tagen nach der Schule an die Kasse und kassiere da. Und es war für mich eine wirklich tolle Gesellschaftsstudie, muss ich sagen. Also weil man ist ja konfrontiert mit allen liebevollen Spleenigkeiten, Absurditäten, freundlichen, unhöflichen Menschen, mit allem drum und dran. Aber es ist eine Gesellschaftsstudie. Insofern, das war wirklich interessant. Es war eine intensive Zeit. Und ich habe mir tatsächlich, da war ich furchtbar stolz drauf damals, eine Levi's 501 Blue Jeans.
Das ist schon öfter hier gefallen.
Das ist so das Erste. Ja, wirklich. Aber das ist das so. Ich glaube, das ist
Object
so
of Desire.
Genau, und das ist, das war damals bei der Hamburger Institution, die Hamburgerinnen unter uns werden es kennen, 100 Mark. Ist leider insolvent gegangen, irgendwann in den 2000ern, aber das war ein Jeans- und Western-Store hier auf St. Pauli, war ganz angesagt. Also,
cool.
Schöne Erinnerung.
Sehr cool. Ich habe in meinem letzten Podcast haben wir auch über die Levi's 501 erzählt und ich habe von meiner Jeans-Depression erzählt. Wenn man nämlich nicht die Körperform hatte, die genau in diese 501 reinpasst, dann kann das schon mal zu leichten psychischen Belastungen führen und dann musste ich auf andere Modelle ausweiten. Die 550 hat mir, glaube ich, gepasst. Aber die 501 hat mir nicht gepasst. Nee, super. Letzte persönliche Frage, obwohl wir werden auch zwischendurch mit Sicherheit auch noch zu persönlichen Dingen wieder zurückkehren, wenn wir sie reflektieren zu unserem Thema, aber erinner dich mal, wann ist die letzte Entscheidung, die du gefällt hast, auf Basis einer Marke? Aktuell. Wann hast du das letzte Mal eine Entscheidung gefällt, wo du sagst, das war wegen der Marke?
Ich glaube, das Podcast-Mikrofon.
Sehr gut. Sure, ja. Oder?
Ja, klar. Natürlich.
Ja, super. Ja, dann sind wir jetzt beim Thema, bei der Zukunft der Agentur. Wir wissen, wer da vor uns sitzt, wie sie da hingekommen ist. Du hast diesen privilegierten Zugang zu diesen ganzen Perspektiven. Und jetzt mal ganz provokativ gefragt, Kim, Hand aufs Herz, wenn ein rational denkender CFO, wo du ja dich gut reinfühlen kannst durch deine Vergangenheit bei Ernst & Young, warum sollte ich in 5 Jahren noch eine Agentur bezahlen, wenn ich KI-Daten und Inhouse-Teams habe?
Also wenn man zufrieden ist mit mittelmäßigem Zeug, was die Kanäle verstopft und auf irgendeine Art sichtbar ist, aber bedeutungslos ist, dann würde ich sagen, weiter so. Wenn man den Anspruch hat, einen Unterschied zu machen, egal ob im Regal oder im Kopf der Menschen, dann sollte man sehr sicher auf Kreativität vertrauen. Ob man das nun glaubt, in-house organisieren zu müssen oder zu können oder eben auch an einen Partner zu geben, ob der sich Agentur nennt oder Creative Consultancy, da gibt es ja viele Ausprägungen am Markt. Das ist eigentlich fast nachrangig. Aber ich glaube, wenn es um Kreativität geht, dann ist der Wertbeitrag von Kreativität für den Wert einer Marke nicht zu unterschätzen. Und das ist ja auch nicht einfach nur so eine, wie soll ich sagen, gefühlsduselige Perspektive von Agenturmenschen, die ihr Geschäft retten wollen, sondern das ist ja auch letztlich, nicht zuletzt jetzt gerade durch das erschienene Buch von System One in Kooperation mit dem Effi auch wirklich durch Zahlen belegt, dass Kampagnen, die sehr stark auf Kreativität und auf Distinktionskraft setzen, eben auch den 10-fachen Wert sozusagen ausmachen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich möchte aber die Verantwortung gar nicht den CFOs geben, denn ich glaube, die machen im Prinzip ihren Job. Die gucken auf Kennzahlen. Ich kenne auch viele, die auch einen langen Atem haben und durchaus auch unternehmerische Perspektiven einnehmen. Mein Mann ist auch so einer. Von daher kann ich mich da sehr gut reinfühlen. Aber ich denke, es ist die Aufgabe des CMOs, sich stärker in die Welt des CFOs einzudenken und das Ganze als Businessplan zu pitchen und weniger als Kostenstellenverständnis zu positionieren.
Super spannend. Da draußen sind Leute, die in dieser Situation sind und mit ihrem CFO sprechen müssen. Dann helfen wir dem doch mal ein bisschen. Wie machen wir denn die Kreativität, die du gerade genannt hast, als Hebel in diesem Brand Experience Markenführungssystem? Wie machen wir die denn relevant? Warum sollten wir denn in Kreativität investieren? Wo, ne, aus der Perspektive, die ich gerade genannt habe, doch Kreativität jetzt bald automatisierbar wird? Ne? Also was würden wir denen an die Hand geben? Wie sollten sie argumentieren?
Naja, also ich denke, was ja immer hilft, sind, wenn man wirklich auch auf Daten zurückgreift, die das Ganze über Jahre anhand von vielen Cases und Datenmaterial belegen. Also auch da ist System One wirklich eine gute Adresse, auch die EFI-Datenbank. Also all das, das wurde ja auch wieder letztes Jahr in Leipzig beim EFI präsentiert, welchen Unterschied Kreativität und welchen Unterschied auch Emotionalität in Kampagnen und in Markenführungen machen und welchen Impact das auf den ROI von Unternehmen hat. So, und ich glaube, das sollte man einerseits fokussieren. Und was ich uns Agenturen auch manchmal ankreide, ist ein Stück weit der Fokus auch auf Kommunikations-KPIs. Weil wie die View-Through-Rate eines Videos bei YouTube ist, ist dem CFO und auch dem CEO total egal. Also das ist irgendwie schön, das kann auch ein Indiz dafür sein, dass es die Leute interessiert, wenn die das Video möglichst lange gucken oder sogar zu Ende gucken. Aber interessant ist doch, wenn wir jetzt mal von einem Produkt, was es im Supermarkt zu kaufen gibt, ausgehen, ist der Absatz gestiegen, ist unsere Käuferreichweite gestiegen, also haben wir uns anderen Zielgruppen erschließen können durch die Art der Kommunikation, ist dieses Absatz plus nachhaltig, können wir den Marktanteil verändern, wie hat sich unser Produkt zur Kategorie entwickelt. Also diese typischen Sichtweisen, die eben auch zu stärken und dann mal umzurechnen. Was heißt es denn, wenn wir 1 Million, Gurkengläser im Jahr mehr verkaufen als letztes Jahr? So, und dann kann ich auch mit dem Vertriebskollegen im Vorstand sehr viel besser diskutieren darüber. Ich glaube, wir haben uns aber selbst ein Stück weit oder auch die Marketingverantwortlichen in die Kommunikations- und bunte Bildchenecke drängen lassen. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, da wieder rauszukommen.
Finde ich einen sehr guten Punkt. Wobei ist da nicht gerade ROI die schwierige Größe? Weil der, was du gerade beschrieben hast, ich gebe einen Invest und will dann den Return auf den Invest haben. Mhm. Aber für den Return sind ja noch viele, viele andere im Unternehmen verantwortlich. Das beginnt bei der Distribution. Ihr macht eine tolle Kampagne, riesen Awareness, alle, ne? Aber die Gurkengläser stehen nicht im Regal. Dann ist ja sozusagen der Return on Invest dadurch geschmälert. Das heißt, und das ist die Problematik, die ich jetzt so beobachte, dass diese ROI-Fokussierung die Problematik, also die verengt den Blick auf kurzfristig nachweisbaren ROI. Und der Blick auf die Gesamteffektivität des Systems, die geht dabei verloren, also dieses Systemische. Mhm. Und dass Marketing eigentlich sich zu wenig einmischt, genau in den Bereichen, die halt sonst noch verantwortlich sind für den tatsächlichen Return. Das heißt, es ist auch für Agenturen gefährlich zu sagen, ja, messt uns am ROI. Ja, wenn er uns daran messt, dann müssen wir aber auch Zugriff haben auf Prozesse, Produktentwicklung, Distribution, bis hin zum Recruiting, weil ihr braucht die richtigen Leute als Dienstleister, um.
Absolut. Ja, ja, klar. Das ist ja auch sehr, sehr groß gegriffen, ne? Also es gibt ja den ROI des Unternehmens oder es gibt ja auch den ROI der jeweiligen Marketingkampagne, der sich dann ja auch auf den Absatz in einem gewissen, auch durch andere Effekte bereinigten Zeitraum fokussiert. Mhm. Aber ich glaube, du sagst da was sehr Wichtiges. Die Frage ist ja auch, welchen Zugriff und welche Verantwortungsbereiche sind dem CMO zugeteilt? Und wenn der halt nur Kommunikation und Marketing verantwortet, dann ist es das eine. Wenn er aber die deutlich weitreichendere Rolle hat, beispielsweise eines Chief Growth Officers, dann hat er ja auch die Möglichkeit, Produktinnovationen zu verantworten. Er hat die Möglichkeit, den Vertrieb zumindest teilweise mit zu verantworten. Und das sind ja ganz wesentlichen Stellhebel, wie du es eben auch richtig beschreibst. Also am Ende, wenn ich ein scheiß Produkt habe, kann ich mit einer guten Kampagne auch nicht viel machen. Und wenn der Service nicht stimmt oder das Beschwerdemanagement im Service oder so, ne? Also deswegen ist das natürlich wichtig, welche Einflussmöglichkeiten hat der CMO und wenn er diese Bereiche nicht selber verantwortet, eben ein sehr gutes Netzwerk im Unternehmen zu haben. Ich würde auch sagen, der CMO ist der Chief Netzwerker innerhalb eines Konzerns, weil er ja so wesentlich auf die Bereiche einwirkt, aber auch von ihnen abhängig ist. Und deswegen nochmal, du hast recht, also ich glaube, als Agentur sollte man am Ende ja auch nur die Risiken eingehen, die man selbst beeinflussen kann und mitverantworten kann. Das heißt, irgendwie auf die zentralen Dinge zu achten. Mir geht es nur darum, dass ein CMO grundsätzlich die Dinge steuert, dass sie einen unternehmerischen Wert haben und nicht nur einfach schöne, reine Kommunikations-KPIs.
Wollte ich auch
sind.
Nur ein bisschen provokativ nachfragen, weil es bringt die Diskussion gut in Schwung.
Ist auch total
weil
gut.
Jetzt ist nämlich die Frage, wenn wir das jetzt systemisch betrachten, welche Rolle siehst du da für die Agentur? Und wie siehst du aktuell, wie gut erfüllen die Agenturen diese Rolle? Also was ist die in dem Brand Experience System, was wir gerade beschrieben haben? der wichtige Teil, den eben nur Agenturen in der Form liefern können. Das eine, was du gesagt hast, sie sind halt professionell mit Kreativität den ganzen Tag beschäftigt und liefern dadurch eine höhere Qualität. Und ich glaube, die Studie, die du meinst, ist die Compound Creativity Studie von System One. War das die? Oder?
Ja, die Creative
Dividend. Die Creative Dividend, super, die verlinken wir.
Oder Dividend of Creativity, genau. Die ist gerade, oder ja. Das Buch ist jetzt gerade erst
genau,
erschienen.
Genau, das war die danach gekommen ist. Die verlinken wir dann in den Shownotes. Mhm. Super klasse, solche Argumente braucht man. Mhm. Aber dann sozusagen jetzt organisatorisch im Sinne, welche Rolle nimmt dann die Agentur aus deiner Sicht optimal ein? Wenn man das jetzt erweitert versteht, was kann die Agentur leisten für diesen CMO, der das auch so sieht? Mhm.
Also das ist so ein bisschen wie die Frage nach der Zukunft der Agenturen. Auch da gibt es ja unfassbar viele unterschiedliche Agenturmodelle, Agenturangebote und auch Ansatzpunkte. Also wenn ich jetzt eine Customer Experience Agentur habe versus eine Markenstrategieberatung versus eine Kreativagentur oder Cultural Marketing Agentur. All diese Agenturen sind ja ein wesentlicher oder Player sind ein wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfung, aber setzen an ganz unterschiedlichen Stellen an. Wenn ich es jetzt mal auf die Agentur, ich sag mal den Agenturteil, den ich auch vertrete mit KNSK, eine Kreativagentur setze. Ich habe kürzlich an der Universität der Künste in Berlin vor den Studierenden gesagt, dass wir das Unterbewusstsein der Gesellschaft erforschen und in Kommunikation dazu treten. Und eigentlich das Bild gefällt mir ganz gut, weil ich glaube, die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, sind häufig sehr fokussiert auf das Unternehmen, auf das Stakeholder-Management, auf das Produktsortiment, auf Vertriebskanäle, POS. Also die sind in diesem Unternehmenskonstrukt, ich sage mal in Anführungsstrichen, auch ein Stück weit gefangen. Positiv könnte man sagen, niemand kennt sich so gut damit aus wie die. Gleichzeitig braucht es aber jemanden, der eine gewisse Distanz zu all diesem hat, auch zu dem Innenpolitischen im Übrigen, und der einen etwas unbefangeneren, neutraleren und auch neugierigen Blick auf die Gesellschaft wirkt und auf die Bedürfnisse, auf das Thema Zeitgeist, auf Popkultur und sicher auch irgendwie unterschiedlichste Communities. Und ich finde, dass die Unabhängigkeit von Agenturen und auch der unverstellte, neugierige Blick da unglaublich wertvoll sind. Und dass wir den als Agenturen vielleicht manchmal auch ein bisschen aus den Augen verloren haben, aus Effizienzdruck und Automatisierung und Data und mit was wir uns alles beschäftigt haben, zu Recht. Also natürlich waren das Felder, denen wir uns widmen mussten, aber im Kern geht es, glaube ich, wirklich darum, dass wir nochmal anders auf die Menschen und ihre Bedürfnisse gucken und dann Dinge finden, die uns Daten nicht verraten hätten. Mhm. Sondern weil wir sie gut und klug beobachtet haben und weil wir ihnen fast ein bisschen naiv begegnet sind und die richtigen Fragen stellen.
Ich finde, da bist du ja das beste Beispiel, auch wie du rangegangen bist.
An die Naivität.
Ja, nee, das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja ein enormer, der verliert sich ja nach einer Zeit. Ne? Also dieser frische Blick, wenn man dann Teil des Systems wird, dann hat man plötzlich, dann ist man in dieser Bubble gefangen. Und das liefern Agenturen, was ich jetzt gerade verstanden habe, für dich von außen. Euer System, was ihr denkt, ihr versteht, weil Kategorien sind ja eigentlich auch Konstrukte, die teilweise natürlich, dadurch werden Dinge managebar, dadurch kann ein Category Manager im Supermarkt das Produkt in ein bestimmtes Regal räumen, aber Menschen denken ja nicht in Kategorien. Die denken ja in Bedürfnissen. Die haben bestimmte Momente, wo sie einen Bedarf entwickeln und dann habe ich irgendwelche Gedächtnisspuren im Kopf und dann kommt mir eine Marke in den Sinn. Aber dann kommt mir eine andere Marke in den Sinn, die vielleicht gar nicht in die gleiche Kategorie gehört. Ja, also Beispiel, ich denke an das perfekte Auto, ja, und bin im Need-State sozusagen einer europäischen Großstadt. Dann kann mir natürlich ein Smart einfallen, ja, wegen Parkplatzsuche und so weiter. Aber genauso kann ich auch an öffentlichen Nahverkehr denken oder an ein Rad, ein Fahrrad oder oder Drive Now gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber so ein Carsharing-System. Das heißt, diese Kategorie-Denke, die ja in Unternehmen auch sofort drin sind, wir sind in der Kategorie XY unterwegs, würde die Agentur aufbrechen und sagen, was wir eigentlich sehen und das, was du gerade beschrieben, ist Menschen, die mit euren Produkten bestimmte Bedürfnisse in bestimmten Situationen erfüllen. So, und da können wir jetzt mal weiter gucken. Wie können wir euch wachsen lassen, indem wir diesen Nutzen, den ihr da entfaltet in diesem Moment, vielleicht in anderen Momenten auch wiederfindet und nicht durch Personas, die soziodemografisch das Gleiche sind, sondern einfach Menschen, egal ob die 18 oder 88 sind, die in die gleiche Situation wieder reinkommen. Und diese um das jetzt als Pitch sozusagen zu vollenden, zu sagen, und das können wir liefern als Agentur. Wir kommen von außen, wir haben einen kulturell geschärften Blick, wir haben die Sensibilität und können so eure Wertschöpfung eigentlich reflektieren.
Mhm. Absolut. Und also Pitch akzeptiert. Mhm. Ich würde sagen, in der Höhle der Löwen hättest du einen Teil meines Geldes. Aber die, ich glaube, das eine ist, das können wir natürlich in Market tun. Also all die Menschen, die sich heute schon grundsätzlich damit beschäftigen, morgen ein Auto kaufen zu wollen, die können wir natürlich durch die emotionale, kreative und auch ungewöhnliche Ansprache weiter sozusagen in weiter pushen und für uns und unser Produkt gewinnen. Spannend ist aber, und das sprichst du ja auch an, über diese unterschiedlichen Einflugschneisen. Ne? Das sind ja die Category Entry Points. Also, dass ich an eine Marke nicht nur in Situation X denke, sondern auch in einer ganz anderen Situation, die ich vorher vielleicht gar nicht so für die gesehen habe. Also, das Ziel ist es ja, möglichst viele Anlässe zu schaffen, mit dieser Marke oder an diese Marke zu denken in Nutzungssituationen oder Bedürfnissituationen. Und das, glaube ich auch, das ist eine große Kunst und auch, und das darf man nicht vergessen, die durchschnittliche ich nenne es mal salopp, Haltbarkeit oder durchschnittliche Lebenszyklus eines CMOs ist ja leider Gottes sehr kurz. Also ich glaube, es gibt so einen Durchschnitt von 3 bis maximal 4 Jahren. Und was ich beobachte, ist ein intensives Springen von Claim zu neuem Claim, zu neuer Kampagne, zu neuer Ausrichtung. Dann ist es Awareness, nee, lass uns doch wieder auf Performance setzen. Dann ist es wieder eine neue Kampagnenplattform. Dann machen wir wieder ein Claim, jetzt machen wir ein Redesign. Also wir sind sehr beschäftigt mit den Ausprägungen der Marke. Aber wirklich einen langen Atem zu beweisen als Marketeer und dieser Markenidee treu zu bleiben, auch wenn sie einen Vorgänger gemacht hat und der nach mir sie vielleicht machen wird. Aber ich glaube, dieser lange Atem ist elementar für den Markenerfolg. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich glaube, auch da können und sollten wir Agenturen unterstützen, weil auch da, das kenne ich, ne, du bist zum Pitch eingeladen, denkst erstmal, ah, blöde Idee, da fällt uns was viel Besseres ein, legst was vor. Ich wäre gespannt, ob eine Agentur eine Chance hat im Pitch, wenn sie sagt, ganz ehrlich, ihr habt uns zwar auf eine neue Markenplattform gebrieft, aber eures brillant.
Das ist ein sehr kluger Gedanke.
Gerne nur anders
aktivieren. So, und da kommen wir gleich zu dem Thema Belohnung dieser Leistung, weil Uwe und ich, also mein Partner Uwe Munzinger, wir scherzen immer miteinander, wir brauchen einen neuen Preis, und zwar die ruhige Hand am Steuer. Weil was du ja gerade beschreibst, ist ja so, wenn wir Marke aus der Gehirnperspektive sehen, also Brandmanagement ist Brainmanagement, dann bilden sich diese Muster ja sehr, sehr langsam. Und genau das, was du beschreibst, verhindert ja erfolgreiche Markenführung, wenn wir das Signal immer wieder ändern. Ja, und diese Festhalten an starken Signalen, die auch funktionieren, ist an sich, also die zu identifizieren und dran festzuhalten, ist ja auch unternehmerisch, aber auch beraterisch eine hohe Leistung, ne? Also widerspricht dem natürlichen Gefühl, ich muss mich jetzt hier mal selbst verwirklichen und ich muss ja Spuren hinterlassen. Das ist toll, aber das führt uns zu einer interessanten Frage. Wie kann man das denn incentivieren? Weil Agenturen verdienen ja aktuell an dem Geld an der Neomanie, die im Marketing immer herrscht. Ne? Wir brauchen mal wieder was Neues. Intern sind sie alle gelangweilt von der Kampagne, obwohl sie super funktioniert. Und dann kommt die Agentur, ja, da haben wir ja noch was ganz Tolles in der Schublade. Mhm. Und das ist ja wirtschaftlich auch interessant für die Agenturen. Wie siehst du das? Also wie glaubst du, dass die Struktur in der Zukunft aussieht?
Also kluge Frage. Ich glaube nicht, nur weil eine Marke sich über Jahre und vielleicht Jahrzehnte auf eine Markenidee committet, dass deswegen die ganze Zeit dieselbe Kampagne gespielt werden muss. Es ist ja eher die Idee, für was die Marke ohne Kompromisse steht und worauf sie sich fokussiert und wofür sie auch nicht zu haben ist. Und ich glaube, dass wir getrieben sind im Marketing, aber sicher auch in Agenturen, alle Opportunitäten wahrnehmen zu wollen. Jetzt wollen wir uns verjüngen, jetzt wollen wir die noch, jetzt wollen wir das noch, jetzt wollen wir jenes noch. Aber mal zu gucken, was ist eigentlich die zentrale Idee der Marke und wie kann ich die schützen, wie in so einem kleinen Marmeladenglas, was ich mit mir rumtrage. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und ich finde es völlig legitim, wenn Agenturen und auch Marketingtreibende regelmäßig neue Aktivierungen auf dieser Markenidee machen. Egal, ob es jetzt, also an welcher Stelle des Funnels auch immer, ob es Markenkooperationen sind, Kampagnen, ob es am Ende auch Earned Media ist, ist eigentlich egal. Ich finde nur wichtig, dass sich Marken treu bleiben und dass alle, die daran arbeiten, sich darauf committen, wirklich diese Kraft daraus zu ziehen. Mhm. So, das ist mir wichtig. Und vielleicht auch nicht, das machen Marken auch gerne, auf jeden Trend aufzuspringen, nur weil jetzt gerade irgendwas auf Social läuft oder die Creator gerade alle dies und das und jenes machen, dass dann alle Marken wie beim Breadsummer draufspringen und meinten, sie müssten diesen einen Moment erwischen, sonst gibt es FOMO. Das halte ich für einen großen Fehler. Also vielleicht mal kurz innehalten und überlegen, was bringt es eigentlich der Markt oder bringt es gerade nur den Creatoren oder den Plattformen irgendwas?
Zerstört dann der Pitch-Zirkus eigentlich die Grundlage für langfristige Markenführung?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine Frage des Briefings, weil wenn du die Markenidee manifestierst und einfach sagst, ist untouchable, Punkt, ja. Sondern uns geht es jetzt, und jetzt sind wir wieder bei den Menschen, bei der Gesellschaft, der Erforschung des Unterbewusstseins, das verändert sich ja immer weiter. Also wenn wir uns verjüngen wollen, was sind denn die Themen, die die jungen Menschen gerade treiben und wie könnte unsere Markenidee darauf resonieren? So, das sind dann ja andere Fragen und da brauche ich auch eine wirklich gute strategische Einflugschneise und eine sehr starke Kreation, aber ich muss nicht jedes Mal das Fundament zusammenschlagen.
Das heißt, man würde eine doppelte Incentivierung machen. Du musst dieser Markenidee treu bleiben, aber die Form der Markenidee, da kannst du es krachen lassen. Ja. Wir brauchen auch frische Formen, wir brauchen frische Ausdrucksformen, ne? Manifestationen.
Absolut.
Ja, spannend.
Und manchmal ist es auch legitim, wenn das Fundament Murks ist, dann musst du daran, ne?
Also das will ich gar nicht. Das ist ja, ich meine, Mark Ritson hat ja diesen Satz, we take our cakes too early out of the oven mit den Kampagnen. Mhm. Aber man muss natürlich schauen, dass man auch einfach gute Kuchen, die kann man drin lassen. Ja, aber schlechte Kuchen sollte man möglichst schnell austauschen. Da ist also wieder die Frage, was gut oder schlecht ist. Aber aus deinen ganzen Gesprächen und dem Überblick über den Markt, den du dir ja sehr strukturiert erarbeitet hast, was unterscheidet denn die Verhaltens- und Denkweisen und vielleicht auch Prozesse von starken Agenturen von heute austauschbaren Agenturen? Weil wir wissen ja aus der Marke, ne, wenn es keinen Unterschied gibt, hast du, glaube ich, auch schon mehrmals so gesagt, dann entscheidet der Preis. So, also was ist denn das Differenzierende von Agenturen, die es schaffen, dann auch Wertschätzung von Kunden für sich zu generieren und dadurch auch weiter zu existieren und die du in Zukunft in Schwierigkeiten siehst?
Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Thomas Knüver von Accenture Song und der hat was gesagt, was ich sehr richtig finde und was ich finde, was hierzu auch gut passt. Denn tatsächlich waren ganz viele Jahre, auch zu dem Zeitpunkt, als ich damals einstieg und lange Jahre davor, waren Agenturen sich sehr ähnlich. Also alle hatten irgendwelche Buchstaben ihrer Gründer, alle haben irgendwie was Ähnliches angeboten. Also damals waren es ja vor allem auch die Kampagnen. Jede Agentur hatte ein bisschen eine andere Corporate Identity und vielleicht auch eine andere Kultur, aber im Kern haben sie alle was Ähnliches angeboten. Und ich glaube, was uns in den letzten Jahren auch geschadet hat, war der Opportunismus im Geschäftsmodell. Also wir haben alle versucht, alles anzubieten. Und das können wir auch noch und das inhausen wir und da gründen wir jetzt eine Unit und so weiter. Und plötzlich waren wir so ein ganz merkwürdiger frankensteinischer Bauchladen. Ich glaube, es gibt manche Agenturen, gerade die großen und die Netzwerke, die sich auf so eine Art Systemintegration fokussieren, die das auch sehr gut machen, die ganzen Teile miteinander zu verbinden. Und was sich jetzt immer stärker herauskristallisiert, ist, dass sich die Kreativleistung stärker diversifiziert bei den Agenturen. Also, dass jeder für sich unterschiedliche Punkte in der Wertschöpfung findet oder in der Ausprägung oder in der Kompetenz, für die diese Agentur steht. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns zaghaft, aber nachhaltig stärker fokussieren auf unterschiedliche Dinge. Und das finde ich sehr begrüßenswert. Und um deine Frage eigentlich konsequent zu beantworten, ich glaube, Fokus ist ein ganz wesentliches Thema. Am Ende heißt ja eine gute Strategie, und das braucht eine erfolgreiche Agentur, immer zu entscheiden, wofür man nicht steht und was man nicht machen wird. Und ich habe das Gefühl, häufig haben wir gedacht, was können wir denn noch alles machen? Vielleicht häufiger Nein sagen und Dinge nicht tun und auch alte Zöpfe abzuschneiden, halte ich für sehr gut und für sehr konsequent. Und ich glaube, dass die Agenturen, die sich auf wesentliche Dinge, die ihrer DNA entsprechen und die natürlich kraftvoll in die Zukunft tragen, dass die erfolgreich sein werden.
Und das ist ja, ne, we gotta drink our own poison, das ist ja das, was wir unseren Kunden empfehlen. Ne? Also in Sachen absolut. Markenarchitektur, ja. Ne? Konzentriert euch auf die Starken, reduziert, grenzt ab und aus der Abgrenzung entsteht die Stärke und das muss man für die eigene Agentur auch machen. Wie habt ihr das denn bei KNSK gemacht? Was ist die Bold Leaps and Safe Landings? Was bedeutet das? Wie manifestiert sich das?
Ja, das ist ganz witzig, weil es tatsächlich so in Gesprächen irgendwie klar war, zu uns kommen häufig Marken, die vor Veränderungen stehen. Jetzt kann man sagen, ja, das machen eigentlich alle Marken, die einen Agenturwechsel planen. Die sagen, irgendwas müssen wir jetzt anders machen oder wir stehen vor einer großen Herausforderung. Aber so war es häufig, ne? Also neue Narrative, Positionierung, Verjüngungsstrategien. Und jedes Mal habe ich gedacht, ist Respekt vor den Marketingverantwortlichen, mit welchem auch unternehmerischen Mut die hier stehen. Und ich habe gesagt, das ist im Prinzip, das sind die Art von Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte und die ich auch zutiefst respektiere dafür, was sie da anschieben und die Kraft, die sie haben, das gerade intern umzusetzen. Also daher kommt der Bold Leaps Gedanke, weil es auch für kreative Menschen großartig ist, Großes zu bewegen irgendwie. Und irgendjemand hat mal zu uns gesagt, Kim, weißt du was, wir haben uns für euch entschieden, weil ihr so wunderbar bodenständig seid. Und dann habe ich zuerst gedacht, also mein erster Reflex war so,
ist das jetzt ein Kompliment?
Ist das ein Kompliment? Finde ich das gut? Und dann meinte er, nee, weil wir das Gefühl haben, dass das, was ihr sagt, stimmt, dass ihr uns nicht verarscht, dass ihr nicht auf kurzfristiges Geldmachen aus seid und dass wir mit euch einen langfristigen Partner haben, mit dem wir das auch durch alle Höhen und Tiefen bringen können. So, und da wir eben last but not least einen sehr großen Fokus auf das Thema Wirksamkeit der kreativen Maßnahmen legen, die wir eben auch entwickeln, haben wir gesagt, das ist eigentlich eine schöne Balance. Auf der einen Seite Bold Leaps, weil das wollen alle, und Safely Landed auch, aber ganz selten ist das in einem gemeinsamen zentralen Versprechen. Und so sind wir darauf gekommen. Ich glaube aber auch, der Weg dahin, die Bold Leaps, dass das in Kreativität und Originalität und so weiter liegt. Ich glaube, das ist unbenommen, aber es liegt schon auch sehr stark an einer guten Beratung. Darauf lege ich auch wirklich viel Wert. Ich habe gerade erst kürzlich das alte Beraterhandbuch von Gray mal wieder zur Hand genommen, das mir durch Zufall in die Arme gespült wurde. Und das ist wirklich, ich glaube, es ist noch Schreibmaschinen getippt. Und da sind ja so die Glaubenssätze irgendwie drin, was einen guten Berater ausmacht. Und es war ja wirklich eine Agentur mit einer tollen Beraterschule. Und wirklich dieses Prinzip, so tief in der Materie des Kunden drin zu sein, wie der Kunde fast selbst nicht. Proaktiv zu sein, irgendwie selber auch morgens das Handelsblatt zu lesen und dann irgendwie zu sagen, hey, aber das war ja total interessant, was macht das mit uns? Ich predige das auch intern immer, nicht warten, bis das Briefing da liegt, sondern mit dem Kunden gemeinsam, und wenn es ein guter Kunde ist, gibt da viel Kontext, auch jenseits der jeweiligen Aufgabe, einfach immer wieder im Austausch sein, dahin fahren, sich dafür zu interessieren und nicht nur für das eine Projekt, was hier liegt und Net Income serviert, sondern ganz grundsätzlich gesprochen zu interessieren. Und ich glaube, dass daraus ganz langfristige Kundenbeziehungen auch erfolgreich resultieren, weil der Kunde das Gefühl hat, die sind so tief bei uns drin und haben aber trotzdem diese Distanz der Agentur, weil sie nicht innenpolitisch sich mit uns abarbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, Beratung ist ein ganz, ganz wesentlicher Part, den wir vielleicht auch wieder stärker kultivieren können und so.
Das ist, also macht total Sinn, ist, was mir da als Gedanke kommt, dafür brauchst du aber auch starke Menschen bei euch. Und wie ist das insgesamt in der Agenturbranche? Gibt es ja ein Nachwuchsproblem? Wie schafft ihr es da, die richtigen Leute, die so frisch im Kopf sind, so neugierig, so intrinsisch motiviert, für euch zu interessieren und anzuziehen und zu halten?
Also ich glaube, erstmal ist das vor allem, man könnte ja denken, es ist ein Kompetenzthema. Also wenn ich jetzt irgendwelche Hard Skills habe, dann müssen das Top-Berater sein mit einem Top-Sales-Mindset und so weiter. Und ich glaube, es ist vor allem ein Soft-Skill, also wie du schon gesagt hast, neugierig sein, gerne mit Menschen zu tun haben, gerne irgendwo hinfahren, die richtigen Fragen zu stellen, alle Antennen anzuhaben. Für uns ist ganz wichtig und ist auch ein Glaubenssatz intern, dass gute Beratung nicht nur von der Beratung kommt, sondern auch von der Kreation, von der Strategie, von der Produktion. Also jeder, der im Austausch mit dem Kunden steht, hat den Auftrag, exzellent zu beraten, aus der jeweiligen Perspektive des Gewerks. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, dass wir, das wird ja gerade diskutiert, ne, nimmt AI sozusagen den jungen Menschen die Einstiegsposition in den Agenturen weg. Es zeigen ja auch sehr, sehr viele Auswertung und gerade auch jüngst erst eine Auswertung eines Immobilienportals, sage ich schon, Stellenanzeigenportals, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, bis zu was war das, 25% mindestens, wenn nicht mehr, weniger Einstiegspositionen auf Junior-Level.
Auch in Rechtsanwaltskanzleien, das ist in einigen Berufen so, ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, dass die Kreativbranche und die Marketingbranche sehr stark davon betroffen war. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, lass die uns weglassen. Das ist der erste Skalierungseffekt der KI. Die Frage ist ja nur, wer soll es denn dann lernen, wenn wir sie spätestens ab Senior Level wieder brauchen, weil sie dann ja kuratieren, beraten, Strategien entwickeln, Ideation und so weiter, hier für uns Agenturen auch machen sollen. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir das nicht einfach jetzt aus einer Bequemlichkeit oder einem ökonomischen Druck heraus streichen, sondern uns eher überlegen, wie können denn Ausbildungswege aussehen, die sich KI zunutze machen, aber auf eine ganz andere Ebene gehen. Also, dass die Menschen viel früher in Kundenkontakt kommen. Früher hast du ja gesagt, die müssen jetzt erstmal 2 Jahre im Hinterzimmer sitzen und Projektpläne schrubben und so. Das halte ich alles für total überholt, ne? Also, lieber jetzt gleich reingehen. Die meisten sind doch in ihrer Freizeit schon Creator. Also, direkt mal ran, mit ans Produktionsset, mitmachen und tun und viel mehr Fingerspitzengefühl, Geschmack ausprägen. Also, ich glaube, die Dinge, die sind ganz wesentlich. Und wie ziehen wir die an? Ich glaube, Kultur ist ein wesentliches Element. Und ich glaube, das darf man auch bei all dem Transformationsdruck, ökonomischen Druck, Effizienz, Skalierung, AI-Tools. Wir reden über so viele Sachen, wo man denkt immer, ja, Kultur. Kultur, das ist dann da irgendwie. Und ich glaube, dass wir auch in Führungspositionen viel mehr Zeit für Kultur aufwenden sollten, weil das ist das, was Sogkraft auf Talente ausübt. Und übrigens auch die Menschen, die in Führungspositionen sind. Also das sollte man nicht dem Zufall überlassen, wer diese Menschen führt. Und nur weil jemand ein großartiger Texter oder Texterin ist, ist er keine exzellente Führungskraft.
Das,
also zumindest nicht automatisch.
Da gibt es ja ein schönes kleines Büchlein drüber, das Peters-Prinzip, was das sehr schön beschreibt.
Ah, das kenne ich gar
nicht.
Oh,
das ist aus den 70er Jahren, auch an alle Hörer da draußen, unbedingt im Antiquariat mal suchen. Das war scherzhaft formuliert, aber sehr ernst die Beobachtung, dass wenn man eine Organisation lang genug sich selber überlässt, ist in jeder höheren Position ein unfähiger Mensch. Weil, und er nimmt dann so als Beispiel, da ist jemand, der ist auf dem Fabrikfloor ein guter Schrauber. Ne? Weil er ein guter Schrauber ist, wird er befördert und wird dann Gruppenleiter von Schraubern, die in der Produktion sind. Und weil er aber ein guter Schrauber war, ein gutes technisches, manuelles Verständnis hat, heißt noch lange nicht, dass er andere Schrauber anleiten kann. Aber jetzt schafft er das auch noch. Super, ist auch noch ein guter Gruppenleiter. Was passiert dann? Dann wird er plötzlich auch noch Leiter der Abteilung in der Fertigung. Und wenn er das auch noch hinkriegt, dann wird er am Schluss vielleicht sogar Betriebsleiter. Aber irgendwann kommt er an die Grenze seiner Kompetenz. Und dann ist er sozusagen in einer Position, für die er nicht mehr die Kompetenz hat. Und was passiert dann? Und dann beschreibt er sehr, sehr lustig, gibt es unterschiedliche Arten, wie die Organisation damit umgeht. Eine, die mir noch sehr lebendig im Kopf ist, ist die seitliche Arabeske. Das heißt, er wird auf eine Position befördert, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann, kriegt aber einen sehr, sehr großen Titel. Ja, und so, dass man praktisch sein.
Ja, das fühlt sich so ein bisschen wie ein Agentur.
Ja, genau, der Senior Executive Domestic Officer, der dann der Hausmeister ist. Genau, aber also Peters Prinzip, die auch viele Dinge, was du auch gerade sagtest, so altes Manual von Gray, das finde ich auch noch eine wichtige Botschaft grundsätzlich für die Branche. Wir haben zu wenig Respekt vor dem, was vorher passiert ist. Also es gibt auch von J. Walter Thompson auch so maschinengetippt Grundprinzipien von Werbewirkung. Und was die damals Anfang der 70er Jahre da zusammengetippt haben, das wird heute von Neuromarketing oder Neurowissenschaftlern bestätigt, dass ja, so bauen sich Gedächtnisspuren auf, so entsteht Motivation und so. Also da auch mal so mit einem historischen Verständnis und auch Wertschätzung diesem ganzen Wissenskonvolut gegenüber zu stehen und nicht zu sagen, wir sind die junge Generation, wir machen alles anders als die anderen. Man muss nicht jeden Fehler zweimal machen, da steckt viel drin.
Das stimmt und ich glaube, also ich würde sagen, 95% der Punkte, die in diesem Beraterhandbuch genannt wurden, die kannst du heute 1:1 so anwenden. Mhm. Also das ist nicht gealtert.
Nee, also es ist toll.
Zumindest der
Teil. Ja, was du gerade auch gesagt hast, was ich da rausgehört habe, ist auch eine Sinnkonstruktion. Das heißt, die Leute kommen zur Arbeit und empfinden sich als Teil von etwas größerem Ganzen, was einen Wert in dieser Welt schafft. Das ist auch ganz wichtig. Und das erreicht man nicht, indem man die Leute schrubben lässt bis abends um 11 und dann nochmal die Peitsche rausholt, weil irgendwelche Grafiken abgeliefert werden müssen oder weil der Kunde, womit wir Geld verdienen, das und das verlangt, sondern die eigene Tätigkeit einzuordnen. Hör mal, wir dienen hier einer wirklich guten Kraft in dieser Welt. Und zwar, wir helfen, dass Arbeitsplätze sicherer sind. Ja, also starke Marken sichern Arbeitsplätze. Und wenn wir mal volkswirtschaftlich schauen, das ist so mein Steckenpferd, deshalb bringe ich das jetzt hier mal kurz an, aus der Perspektive. Alle im Handelsblatt und FAZ sprechen alle darüber, wo kommt denn Wachstum her? Wo kommt denn, ja, wie kriegen wir diese Wirtschaft wieder auf Schwung? Und es gibt ganz viele Technologiefonds und ganz viele Fördermittel für verschiedene prozessuale Dinge oder innovative Dinge. Aber wo es keinen Förderfonds für gibt, ist die Fähigkeit zur Markenführung. Dieses komplexe System und das aus einer Erfindung am Schluss ein positives Vorurteil entsteht, was die Leute dazu verführt oder nicht verführt, sondern dazu führt, dass sie bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und wir haben ja eine lange Historie von Erfindungen, von MP3 angefangen, wo alle anderen mit Geld verdient haben. Aber die Deutschen waren auch durch ihre Marken in der Welt stark. Also BMW, Siemens, Mercedes, früher Telefunken, was ja schon viele vergessen haben. Mhm. Das war eine hochinnovative Marke. Und diese Fähigkeit, Marken auszubilden, ist volkswirtschaftlich eine extrem wichtige Fähigkeit. Und auch aus der Agentursicht zu sagen, wir sind Teil dieses Systems und vertreten hier eine Kraft, die die Menschen da draußen wirklich sicherer macht. Dann hat man eine ganz andere Sinnkonstruktion, als wenn man sagt, wir machen jetzt hübsche Grafik in einem super Prozess und können das verticken.
Das stimmt. Und gleichzeitig glaube ich auch, also das ist sicher mindestens ein Managementblick drauf. Wenn du Sinn ansprichst, ne, dann habe ich selbst lange damit gehadert, ist die Arbeit, die wir machen, folgt die einem höheren Sinn, den jetzt auch junge Talente sehen. Weil was wir natürlich nicht machen, es gibt ja genug Agenturen, die arbeiten für weiß ich nicht, Süßigkeiten, für Alkohol, also auch für Dinge, die jetzt die Welt vielleicht nicht zu einem besseren machen. Aber ich glaube gar nicht so sehr an so einen grundsätzlichen philosophischen Purpose, sondern was wir jetzt wieder festgestellt haben, wir waren mit dem Team am Wochenende über den Valentinstag an der Produktion im Dreh in Berlin. Und die sind da alle gerne hingefahren. Die haben total gerockt. Einer hat dem anderen geholfen. Alle haben dann, und dann hat plötzlich einer gesagt, oh, guck mal, wir sind gerade irgendwie bei RBB. Da ist gerade ein Reporter draußen, der filmt die Aktion und so weiter und so fort. Und das soll einfach nur zeigen, im ganz Kleinen, was die Leute motiviert ist, wenn sie mitten im Geschehen sind, wenn sie was machen, wenn alle füreinander einstehen, wenn alle für die große Idee, an der man gearbeitet hat und an der Umsetzung helfen, wenn das resoniert, wenn der Kunde glücklich ist, wenn das irgendwo PR-seitig aufgegriffen wird, wenn man das am Ende auch draußen hängen sieht oder auf Social Media sieht, dass ein Lieblingscreator gerade die Marke mit Huckepack nimmt und los geht's. Manchmal muss es auch gar nicht der große Sinn dahinter sein, sondern gerade für die jungen Leute, und da haben wir uns, glaube ich, auch sind wir ein Stück weit auch zu verkopft damit umgegangen zwischenzeitlich mal. Das sind einfach diese richtig coolen Teammomente, wo man sagt, wir schaffen hier gerade was und wir machen das möglich. Ja. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Großteil des positiven Spirits in Agenturen.
Ja, da hast du recht. Das ist, genau, und das ist ja, das erzeugt ja auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja auch eine Sinnkonstruktion. Aber egal, absolut, wo der Sinn herkommt, das ist jetzt erstmal unabhängig, ob das jetzt Welt retten, Urwald retten oder ein Social Purpose. Das, also da wurde auch mit dieser ganzen Purpose-Diskussion wurde aus meiner Sicht auch komplett übertrieben, weil es ist am Schluss liefern wir ja eine Leistung, die im wirtschaftlichen Kontext Wirkung erzielen muss. Und da ist Purpose manchmal kauftreibend, wenn in der Kategorie das auch kauftreibend ist. Ja, bei Patagonia funktioniert es wunderbar, weil Teil davon ist auch die wunderbare Natur zu erleben. Und da macht es Sinn, dass Purpose als Kauftreiber natürlich auch die Jacke, mit der ich das dann mache, möchte ich nicht, dass die dann so hergestellt wird, dass das eigentliche Ziel, was ich habe, nämlich draußen in der Natur was Tolles zu erleben, gefährdet. Und umgekehrt erwartet man von Unternehmen sowieso, also das ist meine Haltung, dass sie sich vernünftig verhalten und dann aber nicht vor sich hertragen, ich verhalte mich vernünftig und deshalb zahlt mehr für mich. So ist die Logik nicht. Und das war lange Zeit mit dieser Purpose-Gedanken, wir verdienen damit mehr Geld. Wir sind dann attraktiver und können dann mehr Geld für unsere Produkte nehmen. Ja. Spannend. Nochmal zurück zur Struktur. Danke für den Einblick bei euch. Also aber nochmal eine ganz operative Frage. Das heißt, wo kommen denn eure besten Leute her? Also das heißt, wie akquiriert ihr die? Ihr seid Partner von der Hamburg School of Ideas. Aber die kommen, Werbung ist ja auch immer so früher zum Beispiel ein Sammelbecken gewesen von Querdenkern. Also da, wo das Wort noch positiv belegt war. Wo kommen eure Leute her?
Aus allen Ecken und Enden. Ja. Also häufig ist es so, dass Menschen, die sich uns in dem gemeinsamen Weg anschließen und zufrieden hier sind, auch wieder Talente ziehen, die sie irgendwo anders kennengelernt haben. Ne? Weil wie du es vorhin so schön gesagt hast, in der Agenturwelt kennt jeder irgendwie jeden. Und wenn sich rumspricht, dass das Umfeld in einer Agentur positiv ist, mit einer hohen Selbstwirksamkeit, mit coolen Cases und einem guten Miteinander, dann ist das sicher ein ganz wesentlicher Hebel. Was mir auch extrem wichtig ist, deswegen auch sowas, wir haben jetzt zuletzt zwei Impulse an der Universität der Künste in Berlin gehalten. Wir fahren nach Stuttgart an die Hochschule. Also ich glaube, das Engagement in, ich sag mal, in Hochschulen, an Universitäten sichtbar zu sein, mit den Studierenden auch wirklich an Projekten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass wir darauf wieder mehr Zeit verwenden sollten. Denn als ich da hingefahren bin Anfang Januar nach Berlin, dachte ich so, oh, mal gucken, die sind bestimmt furchtbar skeptisch Agenturen gegenüber und Kampagnen und so
weiter. Da kommen die bösen Kapitalisten, aber wir sind doch Geisteswissenschaftler.
Das war überhaupt nicht so. Ja. Das war gar nicht so. Da saßen Großteil, die selber in ihrer Freizeit Creator sind, die das total spannend fanden, die gerne auch Teil dieses Ökosystems sind. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, vielleicht ist Werber doch höher angesehen, als das noch vor ein paar Jahren war. Also vielleicht tut sich da auch was. Ich hatte das Gefühl, dass die sehr interessiert waren. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir ernst nehmen sollten.
Ja, finde ich sehr gut. Auch die Verbindung, auch das Akademische mit der Praxis zu verbinden, das passiert viel zu wenig. Also dieser Brückenbau zwischen dem, was da erforscht wird. Anja Stolz zum Beispiel ist ja von Hause aus Ethnologin. Ja? Also es ist großartig, eine großartige Grundlage, um ein guter Marketier zu sein. Also Anja Stolz von der R&V-Versicherung.
Du hast es vorhin die Querdenker genannt, noch damals positiv konnotiert. Ich nenne es auch gerne die Misfits, weil ich habe schon das Gefühl, dass Agenturen auch einen Raum für Menschen bieten und bieten sollten, die sich jetzt vielleicht nicht in jede Schublade pressen lassen oder die nicht in jede Corporate-Vorgabe passen, die aber irgendwie auch durch ungewöhnliche Hobbys, Sichtweisen, Fähigkeiten, Kompetenzen und so weiter einen wirklichen Beitrag leisten können. Und deswegen, es gibt gar nicht so typische Karriereentwicklungswege oder Scouting-Formate, wie ich sie in der Unternehmensberatung kennengelernt habe, wobei da auch viele Quereinsteiger mit dabei sind. Aber ich habe das Gefühl, Agenturen sind ein wunderbares Ökosystem für diese Misfits. Und was ich an der Stelle auch nochmal wirklich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass in Agenturen auch sehr viele großartige, introvertierte Menschen arbeiten. Also man hat ja häufig das Gefühl, alle wären so outgoing und müssten alle auf der großen Bühne stehen und Reden schwingen und vor Kunden präsentieren. Aber tatsächlich sind das meistens auch die introvertierten, sehr feinfühligen Menschen, die vielleicht nicht so laut sind, die aber großartige Ideen haben. Und ich glaube, in so einer Produktivitätstheaterwelt, wie es unsere geworden ist in der Arbeitswelt, sollten wir alle ein gutes Auge darauf haben, wer einfach gute Arbeit macht, unabhängig davon, ob extrovertiert oder introvertiert.
Ah, das finde ich einen ganz tollen Punkt. Und das bestätigt auch meine Lebenserfahrung mit Top-Kreativen, dass die häufig eine Kindheit hatten, die nicht immer einfach war. Teilweise mit auch Sprachbehinderungen geboren wurden, also solche Dinge. Oder ich kenne einen Top-Kreativen, deren Eltern waren taubstumm. Und der hat einen ganz anderen Blick auf die Welt dadurch entwickelt. Ja? Und Domitzlaff hier, unsere große Quelle, erster deutscher Markentechniker, der sagte, wenn mich jemand fragt, was muss ein großer Markentechniker eigentlich an Qualitäten mitbringen? Da sagt er, kann ich so genau nicht sagen, aber ich weiß, was er nicht mitbringen darf. Eine unproblematische Jugend. Wer noch nie an seiner eigenen Kommunikation gelitten hat, wird niemals massenpsychologisch die Sensibilität entwickeln, um große Marken aufzubauen. Ach, das ist ein ganz schöner Satz von ihm und das bestätigt das, was du gerade sagst. Deshalb diese Misfits auch zu sammeln und zu pflegen, ist auch eine Qualität, die ja in großen Organisationen nicht unbedingt ausgeprägt ist. Das heißt also, hier hast du die Agentur als Leistungsangebot, hey, wir sammeln hier Charakteren, die so denken können, wie ihr gar nicht, die würden bei euch alle eingehen wie eine Primel. Ja? Aber wir pflegen.
Ist wirklich so, ja. Und ich glaube, es ist auch eine besondere Art der Diversität.
Ja.
Einfach typenbedingt.
Ja. Dann lass uns noch mal kurz auf diese Struktur aus der Beobachtung, also noch mal diese Frage mit in die Zukunft gedacht. Die Agenturen, du hast schon viel davon gesagt, aber noch mal, was glaubst du, die Agenturen, die uns da draußen zuhören, ne, die in dem Bereich arbeiten, was ist das, was eine starke Agentur die Zukunft hat von einer schwachen Agentur unterscheidet?
Also ich habe ja schon gesagt, Fokus. Eine starke Beratung ist, glaube ich, unabdingbar. Ich glaube, die Akzeptanz, dass alles in Bewegung bleibt und dass man unternehmerisch offen bleibt, also dass man sich selbst schon in seinem Fokus und in der Vision der Agentur und dem, wo man helfen kann, treu bleibt, dass man aber in den Möglichkeiten, wie man da hinkommt, immer offen bleibt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube auch die Kooperationsfähigkeit, weil gerade dann, wenn wir uns fokussieren auf gewisse Felder, brauchen wir jetzt mal technisch formuliert eine Schnittstellenfähigkeit.
Ja. Und das wird ja immer gepredigt und alle sagen, klar können wir das, aber wie viele können es in der Praxis auch? Also wirklich ohne Befindlichkeiten
und ich glaube auch,
mit anderen Agenturen erfolgreich kooperieren.
Ja, und ich glaube, das Problem, ich hatte das eben angeschnitten, wir waren uns über lange Zeit alle sehr ähnlich und wir wurden dann von Marketingverantwortlichen zusammen in einen Agenturpool geworfen und sollten uns plötzlich gut verstehen, obwohl wir uns gar nicht gegenseitig ergänzen. Also das war ja nichts.
Und auch Zielkonflikte da sind, ne? Dass man eine Abteilung hat, die muss auch am Laufen gehalten werden. Und genau. Die gleiche Abteilung gibt es auf der anderen Seite auch. Wer kriegt denn jetzt den Auftrag?
Genau, und wenn man, also es gibt manche Kunden, die das ganz wunderbar strukturieren und klare Spielregeln und auch eine gewisse, wie soll ich sagen, ein budgetäres Terrain vorformulieren. Das finde ich auch wichtig an der Stelle, damit man sich eben nicht mit internen Kämpfen auseinandersetzt und unnötig Energie verliert. Und es gibt manche, die sagen, mal gucken, was passiert. Das Rennen ist eröffnet. Und ich glaube, da geht viel Energie und Kraft verloren. Aber durch diese Diversifizierung des Angebots, auch innerhalb der Kreativdienstleistung und ganz grundsätzlich gesprochen, ist es, glaube ich, künftig einfacher zu kooperieren. Weil es einfach gewisse, also durch den Fokus gibt es Trade-offs. Ich kann nicht mehr alles anbieten, weil ich auch nicht die Kultur für all diese Kompetenzen schaffen kann, damit ich richtig gut darin bin. Wenn ich mich darauf fokussiere, und ich glaube, daran liegt ein Schlüssel für die Agenturen, da muss ich gleichzeitig viel kooperationsfähiger werden. Und ich glaube, wir werden das künftig auch begrüßen, weil möglicherweise Kunden auch Agenturmodelle scouten werden, gar nicht mehr nur einzelne Agenturen. Wir haben das auch schon bei ein paar Pitches gesehen, sondern Konstrukte, die sich zusammentun, um miteinander ein bestmögliches Angebot zu schaffen. So, und das ist, glaube ich, lass mal noch mal 2-3 Jahre ins Land gehen, aber ich glaube, das wird jetzt möglicher und interessanter.
Vielen Dank.
Ein Punkt ist, glaube ich, schon noch, welche Agenturen werden erfolgreich sein? Ein wesentlicher Erfolgshebel ist die Agentur-Kunde-Beziehung. Und zwar nicht beidseitig gesprochen, dass man da einfach reinstolpert, nachdem man einen Pitch gewonnen hat, sondern dass man sich wirklich sehr dezidiert Gedanken macht, in welcher Struktur, mit welchen Rollen wollen wir zusammenarbeiten. Weil auch die Art, ich sag mal so, das Zusammenarbeitsmodell wird viel zu selten im Pitch auch wirklich betrachtet. Da sagt man immer so, ja, welche Kompetenzen habt ihr, wer ist euer Kernteam, habt ihr CVs und wie werden wir dann zusammenarbeiten? Aber gemeint ist ja eher, was ist das Führungsverständnis? Und welche Rollen haben wir? Und es ist zum Beispiel so, häufig habe ich das Gefühl, CMOs wünschen sich eine Boutique-Exzellenz, bauen aber ein System, in dem Skalierung und Effizienz wichtig ist und das Output getrieben ist. Wenn ich Boutique-Exzellenz möchte, habe ich ein Trade-off bei der Skalierung. Wenn ich mich auf Skalierung fokussiere, habe ich ein Trade-off bei der Frage der Boutique-kreativen Exzellenz, weil ich eben nicht alles in einem System abbilden kann. Also auch da gilt Fokus und Commitment und letztlich auch die Offenheit und das Verständnis, dass es solche Trade-offs gibt. Und ich glaube auch, dass das Thema Führung auch gerade beim CMO, das Thema Führungsqualität eine ganz große Rolle spielt bei einem erfolgreichen Agentur-Kunde-Zusammenspiel.
Ja, klasse. Und das ist wieder auch von Daten, wird das unterstützt, dass die stärksten Marken der Welt haben oft sehr, sehr lange Kundenbeziehungen mit ihren Agenturen. Also KitKat hat, glaube ich, seit 57 Jahren die gleiche Agentur. Ja, eine der stärksten Marken der Welt. Ja, also ganz, ganz viel. Natürlich, ich akzeptiere, was du gesagt hast, Pitches sind gut, um frische Ideen reinzubringen, solange die Basis sozusagen stabil bleibt und das Teil des Pitches ist. Aber grundsätzlich in tiefe Beziehungen zu gehen mit Agenturen lohnt sich auch für Marken, einfach nur statistisch ausgewertet. Also die stärksten Marken der Welt haben häufig sehr, sehr lange Kundenbeziehungen mit
Es hat auch gerade die Katrin Menne, ich glaube, in einem Horizont-Interview gesagt, die ist Marketingverantwortlich bei Merck. Die hat gesagt, wir sind viel zu komplex und kompliziert, als dass wir ständig neue Agenturen onboarden könnten. Weil das eben auch, also das Wissen um den Kontext, um die Produkte, um das Angebot, um all das, das berechnet ja niemand bei dem Thema Pitchkosten. Die CMOs denken, ja gut, Pitch-Honorar 5.000 oder 10.000 Euro, das kostet ja nichts. Aber die tatsächlichen Kosten, eine neue Agentur onzuboarden, die sind ja immens. Ja.
Und das Risiko, was dahinter steckt auch. Ich fasse nochmal zusammen, was ich ja verstanden habe, ist, dass du auch das ist eine Empfehlung an Auftraggeber, dass sie nicht nur das kreative Produkt im Pitch bewerten, jo, das ist wirklich eine überzeugende Idee, sondern welche Struktur bieten die mir eigentlich an, um dann in Zukunft auch diese kreative Exzellenz in der Zusammenarbeit zu sicherstellen zu können. Wie ist die Qualitätskontrolle? Was sind die Zyklen? Wie läuft die Kommunikation? Welches Team? Nicht nur, es gibt ja auch Agenturen, die super Pitch-Teams haben, die man danach nie wieder sieht. Ne? Die gewinnen dann den Kunden und dann sieht der Kunde sie nie wieder. Ne? Soll es ja geben. Also nicht bei euch, aber
habe ich auch schon mal gehört. Ja, ja.
Super, dann lass uns noch zu einem Thema zum Abschluss gehen, der was viele bewegt, und zwar dieses Spannungsfeld, was du auch schon aufgemacht hast, zwischen Daten und Kreativität und Zeitgeist, Sensibilität. Also gibt es so diese soften Faktoren, die extrem wichtig sind, und gleichzeitig sagst du auch, wir sind als Agentur sehr wirkungsorientiert. Deshalb als Einstieg mal die Frage, wie kontrolliert ihr eure eigene Wirkung, eurer Kreation? Bietet ihr dann auch die marktforscherische sozusagen Überprüfung an, was die Kampagne in den Köpfen bewegt hat? Oder wie geht ihr da vor, um den Wirkungsnachweis zu bringen?
Also wir besprechen das immer im Briefing mit unseren Kunden, dass schon da festgelegt wird, was wollen wir mit der Kampagne erreichen? Was sind die zentralen KPIs? Machen wir Brandlift-Studies während des Kampagnenzeitraums? Haben wir eine gewisse Art von Nullmessung? Haben wir eine quantitative oder qualitative Marktforschung? Also all die Dinge sind elementar. Manchmal droht es runterzufallen, weil sowas kostet natürlich immer auch nochmal on top Budget und ob man das dann hat oder nicht. Aber ich finde gerade, wir sprachen ja vorhin über die unternehmerische Überzeugungskraft, die es auch braucht bei herausragenden Marketingmaßnahmen. Und ich glaube, das ist dann anteilig gesehen eigentlich ein lächerliches Budget, wenn es uns dadurch gelingt, den Impact auch darzustellen. Also ich glaube, da lohnt es sich, wenn CMOs und Agenturen gleichermaßen darum miteinander ringen und das immer von Anfang an mit auf den Tisch legen. Also ich glaube, das ist unfassbar wichtig.
Und was würdest du aus der Erfahrung einfach sagen, wie viel Analyse braucht gute Markenführung und wann lähmt auch die Analyse? Also ist manchmal das Show me the data auch manchmal so eine Ausrede für fehlenden Mut. Ja, manchmal muss man auch, du hast vorhin gesagt, Strategie besteht auch daraus zu entscheiden, was man nicht tut. Und umgekehrt ist eine gute Strategie besteht auch daraus, dass jemand sich da hinstellt, den Rücken gerade macht und sagt, wir tun das jetzt.
Mhm. Ja, tolle Frage, mag ich total, weil auf der einen Seite finde ich Daten in einem gewissen Kontext wichtig, wenn es eben darum geht, eine Wirksamkeit beispielsweise nachzuweisen oder wenn man eine Marke neu positioniert, dass man auch grundsätzlich mal in eine gewisse Resonanz mit der Zielgruppe geht. Das finde ich wirklich wertvoll. Was ich überhaupt nicht wertvoll finde, ist, wenn wir auf der Suche nach starken Insights Daten und Studien und sonst irgendwas wühlen und uns am Schreibtisch vergraben. Also ich glaube daran überhaupt nicht, weil ich glaube, dass wirkliche Originalität durch Zufälle, durch eine tolle Beobachtungsgabe, durch gute Gespräche, durch Zuhören kommt. Und das klingt dann immer total oldschoolig. Und manchmal denkt man, kann man das überhaupt noch sagen in einer Zeit, die so datengesteuert ist? Und ich finde, wenn man sich wirklich auch große, starke emotionale Kampagnen anguckt. Und damit meine ich gar nicht nur die klassischen Kampagnen, sondern auch gerade Uncommon Studios ist eins meiner Lieblingsbeispiele als wirklich herausragende Kreativarbeit, die diese Agentur hervorbringt. Das findest du in keinen Daten.
Kannst du kurz für die Hörer vielleicht das Beispiel so illustrieren? So eine Kampagne, wo du sagst,
ja klar, also Nils Leonard hat ja Uncommon Studios gegründet und der hat eine Hermes-Tasche beispielsweise inszeniert. Und anstatt einfach eine tolle Kampagne zu machen, wie toll diese Hermes-Tasche ist, das ist die Birkenbag, hat er gesagt, es ist unfassbar unwahrscheinlich, diese Birkenbag jemals zu besitzen, weil sehr teuer, limitierte Ausgaben.
5 Jahre und so Warteliste selbst für die Qualifizierten.
Minimum. Und dann musst du wahrscheinlich noch einer der Top 100 Kunden sein. Dann hat er gesagt, lass uns einfach so einen Greifarmautomaten, wie er manchmal an Jahrmärkten steht, nehmen. Lass uns ihn in eine Ladenzeile stellen. Lass uns da rein die Birkenback stellen und lass uns darüber einfach nur Pain schreiben. Und dann gingen ganz viele Menschen daran vorbei und jeder hat natürlich gesagt, was ist das und so weiter, haben das ausprobiert. Und er hat einfach nur gezeigt, was man fühlt, wenn man an dieses Ding nicht rankommt. Pain. Und die Out-of-Home-Kampagne dazu war, dass du einfach wie durch eine Glasscheibe fotografiert Gesichter von Menschen hast, die sich die Nasen platt drücken, die Lippen platt drücken und voller Gier von außen auf diese Birkenback gucken. Das war die Aktivierung. Mhm. Und das meine ich damit. Würde man das in Daten finden? Ich glaube nicht.
Das ist ja auch, was du da gerade beschreibst, ist ja auch eine kreative Umsetzung. Ne? Das ist ja, Künstler brauchen natürlich irgendeine Grundlage, eine Statistik der Umwelt, aus dem sie einen Impuls bekommen. Aber dann ist diese Magie, die man nicht 100% erklären kann, wo dieser Sprung stattfindet, dem Ganzen eine merkwürdige Form zu geben. Und das, was du gerade beschreibst, ist ja schon in meinem Kopf total. Ich kannte die Kampagne nicht, aber ich sehe sie gerade vor Augen und ich merke so, das ist stark. Das heißt, das bricht Muster. Was uns zu einem interessanten...
Und genau diese Art ist es auch, Olaf, weil du vorhin fragtest, was sollte CFOs überzeugen, dass sie künftig auch noch in Markenführungen und Agenturen investieren. Dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, das manifestiert den Unterschied. Also natürlich kann ich jetzt mit Meta eine automatisierte Kampagne machen, die mir dann noch automatisiert über die Kanäle die automatisiert erstellten Assets rausballert. Die Frage ist nur, macht es einen Unterschied und berührt es die Menschen? Und ich glaube wirklich, dass das Beispiel, was ich eben genannt habe, auch für eine Art von Kreation steht, die wir uns künftig noch viel häufiger trauen sollten und wieder viel häufiger sehen sollten. Weil ich glaube wirklich, dass es von mittelmäßigen Marken zu herausragenden Marken den Unterschied macht.
Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen und passt auch wieder, wenn man es jetzt für den CFO nochmal kurz reflektiert, warum sich sowas lohnt. Das heißt, das ist ja ein extrem aufwendig, ne? Wahrscheinlich auch real fotografiert, nicht mit KI generiert, sondern ne? Also es ist ein Leuchtturmerlebnis in der Kommunikation, ein extrem starker Moment und mit einem Ziel ist es nicht Kunst, aber es hat schon Aspekte von Konzeptkunst. Und wenn wir überlegen, dass Gedächtnisspuren, wie bilden die sich eigentlich? Dann gibt es ja bestimmte Leuchtturmmomente, wo besonders viel Bedeutung aufgebaut wird. Das prägt aber wiederum jeden Kontakt, der danach kommt. Ich illustriere das immer mit dem Beispiel, wir beide könnten uns jetzt treffen irgendwo in einer Autobahnraststätte im Vorraum der Toilette. Ja, so, dann haben wir uns getroffen und soziodemografisch habe ich einen Kontakt mit dir gehabt. Ja, oder wir feiern eine Nacht durch nach dem ADC-Festival in der Champagnerbar. So, das eine ist ein Leuchtturmmoment, das andere ist ja, irgendwas. So, und dann sehen wir uns in der U-Bahn. Das ist ein relativ qualitativ niedrigwertiges Umfeld. Was passiert? Ja, das eine Mal, da ist die ja schon wieder. Folgt die mir eigentlich? Und das zweite Mal, hey Kim, du hier, das ist ja so. Man merkt, dass aus dieser, und das wäre jetzt die Argumentation für den CFO, diese Leuchtturmerlebnisse zu schaffen, bringt eine höhere Rendite mit allen Maßnahmen, die ihr danach macht. Und das könnte man wieder mit Daten unterfüttern. Das heißt, welche Gedächtnisspuren, welche Assoziationen wurden gestärkt durch diese Kreation und, ne, und alles, was damit passiert. So im Sinne von Felix Baumgärtner Sprung aus dem All, ja, verdammt teuer, 50 Millionen. Und dann rechnet man das in Mediakontakte um, dann rechnet man das in Wahrnehmung der Marke. An einem billigen Kontakt am Kiosk sehe ich Red Bull, das Logo, ja, und plötzlich hat es eine ganz andere Wirkung. Dann, ne, so, also das wäre der Pitch, stimmt, der daraus kommt. Also mehr sozusagen mutig zu sein, ist eine gute Investition. Weil tatsächlich, es klappt ja nicht jedes Mal. Aber eben es nicht zu tun, dann werden wir sehr, sehr effizient im Mittelmaß landen und Mittelmaß hinterlässt keine Gedächtnisspuren. Und dann ist die gesamte Investition verloren. So, das war weiterer das Pitch, stimmt, für ja, euch Kreativagenturen.
Nein, es gibt auch so einen schönen Satz, habe ich kürzlich gehört, ihr habt viel zu wenig Budget, um langweilig zu
sein.
Sehr gut,
super. Genau, ihr könnt euch das gar nicht leisten. Ihr müsst mutig sein. Genau. Ja, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu so einem, ja, versuchen wir mal das praktisch, dieses gigantische Thema. Wir können noch 3,5 Stunden weitersprechen, aber ich würde das aufteilen, gerne mal deine Perspektive, das Destillat von diesen über 170 Gesprächen, von deiner Erfahrung in dieser Branche, der frische Blick. Was würdest du Auftraggebern raten, um die Zusammenarbeit mit ihrer Agentur zu verbessern, um dort mit einem fixen Invest, was aktuell jetzt nicht steigt, noch mehr rauszuholen im Sinne mehr Wirkung? Was sind die Top-Tipps, die du dem Auftraggeber, den Kunden geben würdest?
Also ich würde sagen, dass es wichtig ist, Kreativität nicht als Kommunikationsdisziplin ausschließlich zu begreifen, sondern wirklich als unternehmerischen Hebel und auch die Strukturen dafür zu schaffen. Also das ist das Thema, was ich vorhin sagte, ne, mit Blick auf Orchestrierung der Zusammenarbeit und auch ein wirklich großartiges Führungsverhalten im Schaffen dieses Setups der Agentur, Kundebeziehung und der Integration der Leistungen. Also ich glaube, das eben plus all das, was ich zur CMO-Rolle selbst gesagt habe, ne? Also wie wichtig es ist, wenn die stark im Unternehmen ist, wenn sie stark vernetzt ist, wenn sie aber eben auch so visionär ist, dass sie sich vorstellen kann, in welcher Struktur sie, mit welchem Fokus mit der Agentur zusammenarbeiten möchte.
Da kommt vor meinem inneren Auge gerade so ein Bild. Der CMO hat einen verlässlichen Partner an der Seite, mit dem er zwischendurch auch mal viel lacht, also irgendwie mal auch spielerisch Dinge zulässt, also mutige Ideen entwickelt. Und gleichzeitig kriegt er von diesem Partner sozusagen durch diese Beziehung auch Dinge, die ihm Insights geben, um sich in anderen Bereichen relevant zu machen im Unternehmen. Dass es also praktisch so ein Geben und Nehmen ist, so, ne, zwischen den beiden. Die werden beide stärker dadurch. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, Kreativität im ganzen Unternehmen als Manifestation der grundsätzlichen Markenidee zu. Und das kann sich in Prozessen, das kann sich in Produktinnovationen und das kann sich auch natürlich oder sollte sich natürlich auch in der Kommunikation widerspiegeln. Aber sozusagen dieser erweiterte Blick, das ist ein ganz tolles Bild, was du da gemalt hast. Und jetzt gehen wir auf die Agenturseite. Was würdest du denen raten? Mhm. Macht euch relevant in der Zukunft. Was gibst du denen?
Du ahnst es schon. Hat was mit Fokus zu tun. Also ich glaube wirklich zutiefst an das Fokusthema und ich glaube, dass wir alle darauf gepolt sind, eben ständig nach der nächsten Opportunität zu schielen und neue Dinge aufzubauen. Ich glaube, es ist aber mindestens genauso wichtig, sich ehrlich die Karten zu legen, was man dann ziehen lässt. Und selbst wenn das, und das ist immer schwer, wenn du auf diesem Ast sitzt, den du gerade selber absägst, weil er dir heute noch gutes Geld bringt, die aber vielleicht, wenn du weiter drauf sitzen bleibst, unterm Arsch wegbricht und dann bist du nicht mehr so flexibel, dir einen neuen Ast zu suchen. Also ich glaube, wir können unseren Hintern nicht auf alle Äste dieses armen Baumes setzen. Und deswegen ist, glaube ich, Fokus extrem wichtig und wird on the long run belohnt werden. Und auf der anderen Seite Mut zum Anderssein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Agenturen corporate-mäßiger geworden sind als unsere eigenen Kunden. Dass wir auch uns sehr stark angepasst haben an Kultur, an Prozesse, an Stakeholder-Management, an all diese Dinge, die ja auch irgendwie relevant und wesentlich sind, aber sie machen eben nicht den Kern unserer Arbeit aus. Und dass wir nochmal gucken, wir besinnen uns auf den Kern, wir schaffen mindestens 70% der internen Meetings ab. Wir bringen möglichst viel Raum und Zeit, damit unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich an den Dingen arbeiten können und wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, weil ich glaube, Systeme neigen dazu, so fast Kafkaesch, sich selbst zu beschäftigen, uns beschäftigt zu halten. Und ich glaube, dass all das, was wir gerade uns ja auch, also klar haben wir mit Effizienz, Skalierung, Tools, Technologien, Kompetenzen, Weiterbildung und allem zu tun, das darf uns nur nicht lähmen in der Frage, was wir eigentlich tun und was wir jeden Tag bewegen. Und dafür wünsche ich uns wieder mehr Raum. Das macht nämlich den Talenten auch mehr Spaß. Super.
Also eigentlich ist der gleiche Appell in die andere Richtung. Seid mutig. Ja, also seid mutig, seid anders. Genau das, was ihr euren Kunden auch empfehlt. Ja, und arbeitet da ein Profil raus. Das ist toll. Jetzt deine Einschätzung, mal einen Blick in die Zukunft. Was glaubst du, was ist in 5 Jahren verschwunden aus der Diskussion, aus der Branche? Und was ist radikal wichtiger geworden, wenn du nur ein Ding, also all das, was wir besprochen haben, was glaubst du, was verschwindet und was wird radikal wichtiger?
Boah, das ist ja eine schwierige Frage.
Am Schluss wirst du nochmal richtig gefordert. Ja. Kannst du auch noch drüber nachdenken, dann würde ich noch
Was verschwindet? Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in 5 Jahren nicht mehr über stundenbasierte Abrechnung sprechen. Das wäre ein Geschenk.
Glaubst du daran, also, dass es verschwindet?
Ich werde ja nicht müde. Glaubst du daran, dass es verschwindet? Ja, also bei uns ist es in Teilen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nichts mehr stundenbasiert. Aber in großen Teilen, auch gerade bei neueren Etats, ist es uns gelungen, nach Paketen zu kalkulieren und auch dem Kunden jeweils sehr transparent, outcome-basiert aufzuzeigen, was er in unterschiedlichen Phasen und Paketen zu erwarten hat. Das heißt, die Deliverables sehr klar benannt und dafür Preise definiert in unterschiedlichen, letztlich auch Modulen. Ich glaube, dass das funktioniert, weil am Ende interessiert eigentlich die Kunden nicht, ob sie eine 1200 Zeichen große Excel-Liste bekommen, die sie selber nachvollziehen müssen, was sie gar nicht können, außer dass sie sich furchtbar darüber aufregen, wenn da ständig irgendein Kleinkram draufsteht, sondern die wissen, sie haben ein Budget und sie wollen Folgendes erreichen. Und wenn wir Agenturen, und das müssten die Kunden uns auch zutrauen, sagen, das ist das Setup, in dem wir das tun können und das habt ihr in den jeweiligen Ausprägungen pro Phase von uns als Outcome zu erwarten, dann finde ich das sehr viel zielführender als die andere Diskussion. Denn ich kann zwar genauso schnell für genauso wenig Geld wie die andere Agentur arbeiten, aber die Qualität ist möglicherweise eine andere. Oder auch der Approach, dahin zu kommen, ist ein anderer. Also ich glaube auch, dass im Sinne einer IP der Agentur stärker über die Art und Weise der Leistungserbringung zu sprechen, als nur über die Stunden, würde mich sehr glücklich machen.
Und ich finde das sehr klug, weil es ist ja ein klassisches Feld, wo der eigentliche Wert überhaupt nicht in Zeit messbar ist. Gemacht werden kann. Es kann ja ein Incentive setzen, länger für etwas zu brauchen, weil es halt bezahlt wird. Aber manchmal sind es halt diese, in einer halben Stunde theoretisch, dieser Einfall, der dann für den Kunden, wenn es weltweit ausgerollt wird, teilweise hunderte von Millionen Euro Ertrag bringen kann. Der Rory Sutherland hatte letztens mal so ein Beispiel gebracht, wo Ogilvy Australien hatte eine Idee, die dann danach weltweit von dem Kunden umgesetzt wurde und in Summe über 1,5 Milliarden Umsatz gebracht hat. Und Ogilvy hat dafür $280.000 gekriegt, einmalig. So, da sieht man ja diese Entkopplung zwischen der Hebel der Kreativität, die auf diesen Gedanken zu kommen, diese Idee zu haben und so weiter. Und dann ist man aber entkoppelt davon, daran zu partizipieren. Und das wäre ein schönes Zukunftsbild, dass man da eher einen Ausgleich hinkriegt, dass die Agenturen halt auch gar kein Interesse dran haben, lange für was zu brauchen, aber es muss gut sein. Aber dann auch vielleicht Skin in the Game haben, dass sie sagen, okay, wenn die Idee schlecht ist und schlecht performt, dann verdienen wir halt weniger. Aber wenn eine Idee mal richtig performt, dann wollen wir auch Teil davon haben. Ja, klasse, das ist super. Dann kommen wir zum Markencode von Markenkraft. Und zwar, du hast jetzt schon so viele Impulse weggegeben, aber die Bildschirmschoner-Frage muss ich trotzdem dir noch stellen. Wenn du die Möglichkeit hättest, allen Markenverantwortlichen da draußen morgens aufs Handy oder auf dem Laptop oder auf dem stationären PC so einen Impuls mitzugeben über 3 Monate. Jeden Morgen gehe ich an den Arbeitsplatz und kriege dann diesen Impuls von Kim. Was würde da stehen?
Da würde stehen, da bräuchte ich jetzt vielleicht einen Texter, der es noch in cooler schreibt, aber investiere in langfristige Markenplattformen.
Investiere in langfristige Markenplattformen. Ein guter Rat und von Daten unterstützt. Vielfältige Daten, die wir in den Shownotes verlinken. Ja, super. Kim, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, dass du die Zeit genommen hast und deine sozusagen verdichtete Erfahrung geteilt hast. Also was für mich hängen bleibt, vielleicht versuche ich auch nochmal so, ist gleich Agenturen, sollte man eigentlich nicht als Kostenfaktor betrachten, sondern sie sind eine Investition und auch ein kulturbildender Faktor. Und Marke entsteht aus Kultur. Und sie prägen auch diese Kultur mit ihren Ideen. Und das kann nur klappen, wenn die Beziehung stimmt. Denn starke Marken entstehen ja auch nicht aus Misstrauen. Die entstehen aus Vertrauen und gemeinsamer Verantwortung und aus der Bereitschaft, auch mal auf den kurzfristigen Reflex halt zu verzichten. Also vielleicht ist das What's Next, also wenn ich das so reflektiere, unser Gespräch eben nicht die Technologie, sondern diese Bereitschaft zu dieser neuen Art von Partnerschaft. Und genau daran lohnt es sich zu arbeiten. Ja, also nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke dir, Olaf, hat viel Freude gemacht.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken.
Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.